Hi, I'm Florence, one of five Microform editors. This episode of our podcast is mostly in German. However, the interview I conducted with Dan Meisner is in English. So for all non-German speakers, if you're interested in learning more about average podcast duration, you can skip to minute 11. Everyone else, just stick with me.
Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
And I was often on television, and the way your statements are abbreviated there, and how sometimes also your message is completely diluted, frustrated me.
Vielen von uns wird diese Stimme angenehm vertraut und doch merkwürdig fremd vorkommen. Vertraut, weil in den Wochen, die hinter uns liegen, wohl kaum ein deutscher Wissenschaftler so oft beruhigt, aufgeklärt und in unser Gewissen geredet hat, wie der hier hörbar frustrierte Christian Drosten, der Chefvirologe der Berliner Charité. Bei Apple Podcasts gibt es für das NDR Coronavirus Update fast durchgängig 5 Sterne. Ein Nutzer kommentiert: Super, meine Familie hört nichts anderes. Fremdling mag für uns der Ausschnitt, weil wir Christian Drosten selten haben Englisch sprechen hören, wie hier im Interview mit dem Auslandskorrespondenten des amerikanischen Radiosenders NPR, Rob Schmitz.
Drosten says the longer format of a podcast is far better to communicate the science behind this virus.
The way you can be differential and you can say a little bit more and things are not cut out. And I think this is what makes it authentic.
Schmitz hatte Drosten gefragt, warum er sich für das Medium Podcast entschieden hat. Und das Argument des Star-Virologen ist zweischneidig. Negativ grenzt sich Drosten vom alten Leitmedium Fernsehen ab, indem er sagt, Fernsehen, und man kann hier ergänzen, Radio und viele Zeitungen, würden seine Aussagen verkürzen. Ein Kampf, den der Virologe auch auf Twitter weiterführt, mit einer Vehemenz, die von Medienvertretern als systemschädlich kritisiert wurde. Positiv erkennt Drosten im Medium Podcast ein nie dagewesenes Potenzial. Die Sendebrücke aus dem Virologie-Institut am Charité-Platz Nummer 1, die zwischen 30 und 45 Minuten währt, erlaubt es ihm, wie kein anderes Medium, zu differenzieren, abzuwägen und in die Tiefe zu gehen. Das Argument quantitative Länge gleich inhaltliche Tiefe ist mir schon an anderer Stelle begegnet. Zuletzt in einem Zusammenhang, in dem eine nicht minder drängende Menschheitsfrage diskutiert wurde, der Klimawandel.
Willkommen in der Klimazone, dem wöchentlichen Podcast zur Klimakrise von SWR und WDR mit Werner Eckert und
Jürgen Döschner. Sie hören die Ausgabe 1 vom 7. Juni 2019 und Ausgabe 1, klar, das heißt, wir sind neu hier. Also
was beide da noch nicht ahnten, die erste Ausgabe von Klimazone, sie sollte auch die letzte gewesen sein. Danach wurde der Podcast eingestellt, aus internen Gründen, wie es heißt. Aufschlussreich ist die Pilotfolge trotzdem.
Und wir haben uns gesagt, es muss mehr geben als nur die Stanzen der Politiker und die Forderungen der Aktivisten. Da muss es irgendjemanden geben, der sich mit beidem beschäftigt und versucht, das zusammenzubringen.
Die Motivation des Moderatoren-Duos korrespondiert unmittelbar mit dem, was Christian Drosten im NPR-Beitrag sagt. Nur, dass Eckert und Döschner vor dem Hintergrund jahrelanger Radioerfahrung sprechen und das neue Medium Podcast immer auch an den Konventionen des Radios messen.
Ja, ein alter Spruch beim Radio, wir kommen ja beide vom Radio, der heißt ja, ob du faul bist oder fleißig, am Ende wird es 1,30 oder vielleicht auch 2,30. Also wir wollen jenseits dessen, was in dem aktuellen Radio- oder Fernsehbetrieb, Medienbetrieb über das Thema Klimaschutz, Klimakrise gesagt wird, ein bisschen vertiefen.
Ob du faul bist oder fleißig, am Ende wird es 1,30. Das ewige Dilemma. Rigide Zeitvorgaben auf der einen und die Klage über vergebliche Mühen auf der anderen Seite. Das Los eines ganzen Berufszweiges, eingängig verpackt in ein Reimpaar. Die Gegenüberstellung der beiden Audiomedien Radio und Podcasting unter dem Faktor Zeit im Medium Podcast suggeriert aber auch, dass sich ihr Unterschied in Zahlen ausdrücken und damit messen lässt. Dass es also auch eine Sache der Quantität ist, nicht nur der Distributionsweise, also UKW hier, Internet dort. Wobei diese Unterscheidung ja sowieso hinfällig geworden ist, seit Radio via Webplayern im Internet gestreamt oder einzelne Beiträge in Audiotheken nachgehört werden können. Doch noch aus einem anderen Grund ist die Ouvertüre der beiden Klimazonemacher bemerkenswert. Hören wir noch mal rein.
Wir wollen jenseits dessen, was in dem aktuellen Medienbetrieb über das Thema Klimakrise gesagt wird, ein bisschen vertiefen.
Döschner betont die relative Unabhängigkeit von der Tagespresse und er verortet Podcasts gewissermaßen außerhalb oder oberhalb des Stroms der aktuellen Ereignisse. Ausnahmen bestätigen hier die Regel. Tägliche Newscast wie The Daily der New York Times, Steingarts Morning Briefing, das Spiegel Update oder eben auch das Coronavirus Update mögen unter einem höheren Aktualitätsdruck stehen als Podcasts, die, sagen wir, nur einmal pro Woche erscheinen. Zeit zu haben für Differenzierungen, nicht gebunden zu sein an rigide Zeitvorgaben und die Erwartung an absolute Aktualität. Für Döschner und Eckert scheint das Voraussetzung dafür, dem gesellschaftlichen Auftrag nachzukommen, der den Medien in einer Demokratie traditionell zugewiesen wird. Das ist neben Information, Unterhaltung und Meinungsbildung eben auch die Kontrolle und Kritik der Machthaber. Mit der Episodenlänge wächst in dieser Logik dann auch das kritische Potenzial. Journalist Alexander Nabert, der für die Taz einen Artikel über das Verschwinden des Klimazone-Podcasts geschrieben hat, schließt seinen Nachruf dann auch nicht zufällig mit dem Satz: In einer Minute und 30 kann Döschner den Energiekonzern, gemeint ist hier RWE, weniger verärgern als in einem Podcast. Döschners Kollege Werner Eckert wiederum, der für den SWR den inoffiziellen Nachfolgepodcast Klimazentrale macht, sagte mir am Telefon, dass sie sich auch deshalb für einen seriellen Gesprächspodcast entschieden haben, weil das Format eine andere diskursive Praxis beschreibt. Nicht Komprimierung, sondern Argumentation. Statt die HörerInnen vor vollendete Tatsachen zu stellen, sollen wir Zeuge werden, wie zwei sich auf die Suche nach Antworten begeben. Wenn wir dem Aufruf Richard Berrys folgen, Podcast nicht nur als Ableger oder Spielart des Radios zu verstehen, sondern als distinktes, das heißt neuartiges, eigenständiges Medium.
It's a medium and a set of cultural practices that are becoming more and more distinct and you can box it off and say this is podcasting.
Wenn wir also Podcasting als eigenständige Praxis begreifen, dann müssen wir auch die spezifische mediale Eigenzeit von Podcasts in den Blick nehmen. Und dieses Podcast-Feature ist ein erster Aufschlag. Ich würde mich sehr freuen, wenn er auf fruchtbaren Boden fällt, zum Mit- und Weiterdenken anregt und lade Sie herzlich ein, mitzudiskutieren. Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit als Sprachnachricht an mikroform-podcast.idl@hu-berlin.de. Wir werden Sie dann mit einer Response versehen im Anhang dieser Episode veröffentlichen. Sind Podcasts ein Medium der Stunde? Das ist die Frage dieser Episode unseres kleinen Wissenschaftspodcasts, die ich wie so viele in diesem Land im Homeoffice aufnehme und die zurückgeht auf einen Vortrag, den ich im Herbst 2019, als vom Coronavirus noch keine Rede war, an der Universität Mainz halten durfte. Damals wie heute ist das Ziel ein bescheidenes. Ich möchte eine Hypothese überprüfen, der Sie womöglich alle intuitiv zustimmen würden. Die Hypothese nämlich, dass Podcasting ein verhältnismäßig langes Medium, man könnte auch sagen ein Medium der longue durée ist, also der langen Dauer, wobei ich den Begriff der École des Annales hier nur metaphorisch verwende. Aber stimmt das überhaupt? Sind Podcasts wirklich länger als, ja was eigentlich? Was ist die Vergleichsgröße? Radiobeiträge? Filme? Serien? Glücklicherweise muss ich, um das zu überprüfen, nicht selbst nachzählen, sondern kann zurückgreifen auf Daten, die Dan Meisner von der kanadischen Podcast-Agentur Pacific Content erhoben hat. Das Interview mit Dan hören Sie in Teil 1 dieses Features. Ein nächster Schritt wird sein, der Popularität des Podcast-Mediums auf die Schliche zu kommen und zu klären, wie der Boom der letzten Jahre eigentlich passieren konnte in unserer nervösen, schnelllebigen, geschäftigen Zeit. Hierunter verhandle ich ein theoretisches Problem, von dem, wie es in der Natur theoretischer Probleme liegt, die empirische Wirklichkeit, also die Podcast-Praxis, keine Notiz nimmt. Schließlich möchte ich auch einen Vorschlag machen, wie sich plausibel erklären lässt, warum einige Podcasts 5 Stunden dauern, während andere nur 5 Minuten lang sind. Auch hier hole ich mir Hilfe und schöpfe aus der Expertise des graduierten Kollegs in Person von Kürzeexpertin Maren Jäger. Ich selber will alle Freiheiten, die mir dieses Medium bietet, ausreizen und nehme dabei auch den Widerspruch in Kauf, dass diese Episode von Mikroform gerade kein Mikrocast ist. In der Hoffnung, dass Länge nicht in Langeweile umschlägt. Im Zweifelsfall gibt es in vielen Podcatchern ja die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit zu verdoppeln.
Die Einführung des Double-Speed-Buttons wäre an sich schon eine Untersuchung wert, aber das heben wir uns dann lieber auf für eine andere Episode.
Wer diese Podcast-Episode lieber in Echtzeit hört, aber keine 75 Minuten seiner Zeit erübrigen kann, findet eine 10-Minuten-Kurzfassung auf unserer Website. Jetzt das Interview mit Dan Meisner. Dan ist Head of Strategy and Audience Development bei Pacific Content und Broadcaster in Residence am Alan Slate Radio Institute der RTA School of Media der Ryerson University in Toronto. Und er hat viel zu sagen zum Thema Episodenlänge. So Dan, I wanted to talk to you about an article you published 2 years ago in 2018 on the Pacific Content blog. To find the average podcast length, you analyzed roughly 10 million audio podcast episodes released after June 2005. So I was interested, why did you do that in the first place?
So I have a day job where I work for a podcast company, and we work with a lot of clients who have lots of very good, smart questions about the podcast industry and about podcast formats and about podcast treatments. And so I am constantly getting asked things like, how long should my podcast be? Mm-hmm. And of course, I don't have a good answer for that because I can't tell you how long your podcast should be. But one day it struck me that even though I can't sort of say, here's the perfect length for your show, I can do a survey of the landscape. I can look at the podcast ecosystem and I can run some numbers and figure out, you know, what is the average length of all podcasts? And more specifically, what is the average length of podcasts category by category? And try and look at some of those differences. Mm-hmm.
You did all the counting in 2018. You analyzed roughly 10 million podcast episodes, and you found out that the mean average episode length is 43 minutes and 24 seconds, and the median length is 38 minutes and 42 seconds. And I'm, you know, for someone that is not into statistics, could you explain the difference between those two numbers? What is the difference between the mean and the median average length?
Sure. So initially, I looked at the mean average episode length. And when you calculate a mean average, you're really including every number and then dividing by the number of samples that you've got. And that means that your mean average is sensitive to outliers, mm-hmm. really, really long episodes or really, really short episodes. So just to sort of make it a little more clear and sort of compensate for those extremely long and extremely short episodes, I also calculated the median, which is basically the midway point. So when you say that when the median podcast duration is 38 minutes, 42 seconds, that means half of all the episodes that I measured were shorter than that and half were longer than that.
Okay. Were you surprised by the outcome?
I don't know if I was necessarily surprised by the average number overall, but I was definitely surprised at the variation from category to category to category, right? Mm-hmm. So yes, the sort of the median average was about 38, 39 minutes, but there's such a wide variety of styles, of genres, of formats. And when you break it down by category, there's huge variation, right? So we saw, you know, significantly longer episodes in certain categories like video games and music. and significantly shorter episodes in things like language courses, language learning, daily news shows, which tend to be shorter, snappier, designed for sort of a shorter listening session. So the surprising part for me was just how much variation there was and how different each category seems to be when it comes to average length.
Mm-hmm. Yeah, and actually that connection or correlation of you know, the category and then length is something that I will think about in the episode, because you know why, I mean, for in some cases it seems evident, like for example in newscasts they're getting old really quickly and they have to respond more mm-hmm. quickly maybe to the most recent events. Why would you say that, for example, on the bottom half there's all, you know, business and education focused podcasts, well, you know, on the top end there's those other media related podcasts?
Yeah. I don't know if I have a strong hypothesis here, other than a lot of this relates back to format mm-hmm. and the popularity of certain formats or treatments within a category. So for instance, when I look at when I go sample video game podcasts or I sample wrestling podcasts, a lot of those are roundtables, freeform gab fests, often with multiple hosts, and they tend to be longer because they are, for lack of a better word, ramble casts, where people are not necessarily putting together episodes that are highly structured. And I'm not saying that you can't do a highly structured, really tight video game podcast or a highly structured, very tight wrestling podcast. I'm just saying that the subject matter there and the enthusiasts and sort of fan bases of video games and wrestling maybe have more to say, mm-hmm. or there's more analysis or deeper analysis that you could get into. The other thing I would think about when it comes to video games is that, you know, the amount of time that you would spend with a video game is often far longer than you would ever spend with, say, a movie, mm-hmm. right? So you think about the time spent playing a video game, you know, tens of hours, dozens of hours, maybe even longer for certain titles, and sort of the length of the medium maybe has some relationship to the length of the episodes and just how rich these worlds are.
Mm-hmm. I think that makes perfect sense. And on the bottom half, I was kind of hypothesizing that, you know, for example, the business podcast, you know, mm-hmm. I can kind of see how someone who, I don't know, has to do some important stuff, you know, and like manage a company or whatever, how they just need very dense and like condensed and fast piece of advice or information, training, whatever it is. And that kind of explains why we find those on the shorter end of the spectrum. That would be more like purpose or something, I guess. You know, what is the podcast made for? So that kind of determines the length. But then also, I don't know, would you say that it does have anything to do with, like, if it's fictional or, you know, if it deals with, like, if it tells a story that, I don't know, or is there other ways of, like, kind of dissecting that diagram you put out?
Yeah, I don't know. When I look at this, I don't know how actionable or directly actionable any of this data is. I personally find it most useful when sort of using it as a benchmark, right? Mm-hmm. We're not measuring actual listening behavior with this. We're simply measuring the supply side, how long these episodes are, right?
Yeah, yeah, yeah.
We know little or nothing about how long people are actually listening, but it's a clue. So if I'm working on a business podcast, targeting a business audience, it's helpful information for me to say, okay, a little longer than 20 minutes is the average. Maybe I'm going to tune my show to be a little more in line with some of the other shows in the category. And it can, I think, inform, but not necessarily dictate editorial choices that I might make on my own show.
Mm-hmm. Like, so maybe back to that number, the number you found out, 43 minutes and 24 seconds, or mm-hmm. When I read that number, I was like, okay, what do I do with it? Like, you know, it's kind of like in the Hitchhiker's Guide to the Galaxies, where you try to like solve the riddle of mankind, and then all you get is this number, and you don't know what to do with it. Like, it's 42, but now what? And I was curious, I don't know, to know, is that long, or what does that tell us?
Yeah, I think, I mean, by their very nature, averages hide detail, right? And I don't think it's especially useful to take 10 million or 20 million podcast episodes and boil it down to a single average number and say, okay, we can do something with that number. I think it is, you know, the tighter you can get, whether that's focusing on a category or focusing on a period of time or focusing on a specific mm-hmm. audience, that's when it starts to become a little more actionable. And again, I wouldn't take any of these as rules or even necessarily as advice, simply as ways of measuring the landscape mm-hmm. and thinking about your own show relative to others.
Mm-hmm. So I think people perceive podcasts as being quite long.
Yeah.
I guess your data shows that it's just more complicated than that, that you got to look at specific categories, genres. But on the other side, those 42 or 38 minutes are quite long compared to, I don't know, 2 minute radio bites.
Yeah. And one of the things that I have learned working in podcasting over the past several years is that compared to many other forms of media, especially screen-based media like text or video, audio gets longer engagement times, right? So we see very regularly in my work that if you release a 30-minute episode, on average, the time spent listening is 85% of that duration. Mm-hmm. So for a 30-minute episode, you're getting 25 minutes of somebody's attention or 26 minutes of somebody's attention or 27 minutes of somebody's attention, which is tremendous. And so I do think that one of the great parts of working in audio is that you can tell complex stories. You can tell deep stories, and you can tell stories over time.
And how does your research on episode length speak to that?
I don't think it speaks directly to that, but other things within podcasting that we can measure do suggest that this is a media form that people want to and do spend significant time with, not just once, but again and again and again and again. And I think when you think about the nature of podcasting, especially podcasting that plays out over many episodes or across a serialized season, people are coming back again and again and again and again, right? It's a medium built on loyalty and habit and an ongoing opt-in relationship with your audience. And I think that is one of the most powerful parts of working, not just in audio, but specifically in podcasting.
Einen Aspekt aus dem Interview mit Dan Meisner möchte ich gerne vertiefen. Die Variationsbreite. Von Podcast zu Podcast, aber auch innerhalb einer Show, kann die Länge der Einzelepisoden stark variieren. Zwei Beispiele von den Außenrändern des Spektrums. 2016 hostete Mike Russell The Longest Podcast in the World, einen 36-Stunden Non-Stop-Podcast-Marathon, währenddessen Russell nicht eine Minute schlief.
I think I need a cup of coffee, though.
Russells Absicht war es, Aufmerksamkeit zu generieren für die freie Podcast-Szene. Eine solche Aktion scheint mir in Zeiten von Spotify, Audible, Luminary, Podimo und wie sie auch immer heißen, wieder bitter nötig. Am anderen Ende des Spektrums stehen Podcast-Folgen, die nur wenige Sekunden lang sind, etwa die des kleinen Podcast-Konversationslexikons French for Dating, Going Out and Talking to the Babysitter.
Verre de vin.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Le repas est prêt à être réchauffé.
Quelles sont tes relations avec ton ex?
Zwischen diesen Extremen tummeln sich dann eine ganze Reihe von Podcasts, die eine mehr oder weniger fixe Länge haben. Wenn ich in meinen eigenen Podcatcher schaue, sind da zum Beispiel der 15 Minutes History Podcast der University of Texas at Austin, Up First von NPR, der Frühaufstehern The Three Biggest Stories of the Day in nur 10 Minuten verspricht, oder The World According to Sound, ein 90-Sekunden-Podcast von Chris Hoff und Sam Harnett, der jeweils ein Geräusch ins Zentrum stellt und damit etwas Größeres, eine ganze Klangwelt, evoziert.
These are ants. Hundreds and hundreds of small black ants.
Kürzes Podcast wie The World According to Sound hat die britische Journalistin Caroline Crampton in einer aktuellen Hotpot-Ausgabe unscharf, aber eindrücklich als really, really short podcast bezeichnet und eine Klassifizierung vorgeschlagen. Erstens The Bulletin, also die Kurznachricht, die ohne viel Umschweife zum Wichtigsten des Tages kommt. Als zweite Kategorie schlägt Crampton vor The One-Shot, ein monothematisches Genre mit einem eher subjektiven Zugang zum Thema, das immer auch einen bestimmten Zweck, ein bestimmtes Ziel verfolgt. Und drittens The Experiment. Wie der Name schon sagt, versteht Crampton hierunter experimentelle Soundcollagen vom Umfang ungefähr eines Popsongs oder weniger. Mark Cramptons Typologie auch ihre Schwächen haben. Wo wäre zum Beispiel The World According to Sound einzuordnen, unter One-Shot oder Experiment? Sie ist aber ein Anfang, um Ordnung zu bringen in die wachsende Sparte kurzer und kürzester Podcasts. Was dabei schon kurz ist und was noch lang, ist dabei relativ arbiträr. So fällt für Anna Bühler und Heiko Bär von Deutschlandfunk Kultur alles unter das Label Kurzpodcast, was um die 10 Minuten hat. Hier ein Ausschnitt der Über-Podcast-Folge Kurz und knackig.
Vorweg ein kleiner Disclaimer für diese Folge. Heute wird ein Wort besonders häufig fallen. Es ist für mich eigentlich so ein bisschen ein Unwort. Das Unwort der letzten Jahre eigentlich, und zwar snackable.
Das klingt wie so eine Wortschöpfung von einem neoliberalen Think Tank. Sollen wir nicht einfach sagen, Kurzpodcast? Also alles rund um 10 Minuten, würde ich mal sagen, fällt dann da so drunter?
Machen wir. Kurzpodcast finde ich gut.
Als Beispiel für solche Kurzpodcasts zählen die beiden ModeratorInnen neben dem Unerzählt-Podcast von Dirk Prinz und Nate DeMeos Memory Palace auch die Wissenssnacks von der Plattform Deezer.
Es ist tatsächlich so ein bisschen Wissen to go, also vielleicht so ein bisschen Angeberwissen für unterwegs und auch wiederum ja so ein bisschen sich fortbilden in kleinen Rahmen, sag ich mal.
Anna Bühler lobt die Produktionsqualität und die Themenauswahl der Wissenssnacks und macht eine interessante Selbstbeobachtung.
Jetzt kommt mein Aber.
Ja.
Ich merke oder habe jetzt gemerkt beim Durchhören dieser Folgen, dass mir das oft nicht reicht. Also dass es so der Anfang von einer längeren Recherche für mich dann tatsächlich ist. Also ich habe mir die Folgen angehört und hatte immer sofort irgendwie diesen Impuls, das Smartphone zu nehmen und dann doch nochmal zu googeln. Ah ja, okay, und wie war das dann wirklich?
Kurzpodcasts als Impulsgeber, als Initialzündung, um sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Das wäre, wenn nicht die Antithese, so doch eine Alternative oder Ergänzung zu Drostens Länge gleich Tiefe. Statt umfassend zu informieren, wollen diese Podcasts Neugier wecken und stecken dabei immer auch im Bund mit anderen Medien. Sie streben nicht nach Vollständigkeit, sondern lassen Leerstellen, sind Appetitanreger, keine Sättigungsbeilage. Ungefähr so funktioniert auch unsere Enzyklopädie der kleinen Formen. Sie soll Denkanstöße geben, ohne für sich zu reklamieren, den Gegenstand erschöpfend zu behandeln.
Enzyklopädie der kleinen Formen.
Die Bandbreite und Themenvielfalt kurzer Podcasts ist gewaltig. Aber ist ihnen vielleicht doch irgendetwas gemeinsam? Das Fazit der beiden Über-Podcast-Hosts Anna Bühler und Heiko Bär fällt überraschend knapp aus, liefert aber ein wichtiges Stichwort.
Okay, Heiko, wir haben jetzt drei Beispiele gehört für Kurzpodcasts,
genau.
Für so 5 bis 10 bis fast 12 Minuten. Was für ein Muster erkennen wir?
Es geht oft um Wissensvermittlung, oder?
Um News, um Wissensvermittlung finde ich auch tatsächlich. Anscheinend also sind diese kurzen Formate, bieten sich irgendwie an, schnelle Wissensvermittlung irgendwie zu verpacken.
Schnelle Wissensvermittlung. Damit ist ein Aspekt angesprochen, der auch in den Forschungsarbeiten des Graduiertenkollegs beleuchtet wird. Kleine Formen werden unter anderem dann wichtig, wenn das zu vermittelnde Wissen den Umfang des Hier und Jetzt Kommensurablen übersteigt. Etwa weil der oder die Rezipientin, die Adressatin, nicht die Zeitressourcen aufwenden kann, die der Wissenserwerb benötigen würde. Also muss gekürzt werden, ausgewählt, weggelassen, kondensiert und komprimiert. Oder wenn es darum geht, Informationen über ein Ereignis möglichst noch zum Zeitpunkt des sich Ereignens oder doch nah an diesem Ereigniszeitpunkt zu übertragen. Seit dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Deutschland ist das Informationsbedürfnis geradezu exponentiell gestiegen. Gleichzeitig sank die Halbwertszeit von Nachrichten. Was eben noch galt, ist jetzt schon überholt. Täglich wurden neue Maßnahmen verkündet, sodass etwa das Podcast-Team von Zeit Online den Publikationsrhythmus ihres Nachrichtenpodcasts, was jetzt zeitweilig erhöht hat, auf 2x täglich. Nur so konnte man die Fülle der Ereignisse bewältigen. Das Nachrichtenwesen ist überhaupt etwas wie das natürliche Habitat kleiner Formen. Das erklärte auch die Initiatorin des Kollegs Itlmatalla de Matzer im Interview mit unserem Podcast.
Man könnte sagen, in gewisser Weise sind Nachrichten als solche mit der Möglichkeit des permanenten Aktualisiertwerdens gebunden an kleine Formen, ja, oder vorsichtiger formuliert, appellieren an kleine Formen, weil die kleine Form natürlich den ultimativen Kurzschluss erlaubt zwischen dem Geschehen von etwas und der Meldung. Also das heißt, es verkürzt, die kleine Form ermöglicht es, weil keine große Umschweife gemacht werden muss, um etwas zu melden. Es verkürzt den Abstand, minimiert den Abstand zwischen Geschehen und Vermelden.
Gleiches gilt für kurze Newscasts mit verhältnismäßig geringem Produktionsaufwand. Je länger sie sind, desto länger wird es dauern, sie zu produzieren. Und desto größer auch die Gefahr, dass sie schon längst nicht mehr aktuell sind, wenn man sie veröffentlicht. Das ist vielleicht ein Vorteil von Live-Radio, wobei es hier nicht darum gehen kann, das eine gegen das andere Medium auszuspielen. Festzuhalten ist, Podcasts sind per se weder Klein- noch Großform. Sie können aber, wie zum Beispiel im Nachrichtenwesen, im Wirtschaftssegment oder im Bereich Sprachen, kurze Formen hervorbringen. Im Schnitt sind Podcast-Folgen aber recht lang. Die 38 Minuten, die Dan Meissner für das Jahr 2018 ermittelt hat, waren ja nur ein Mittelwert. Die Hälfte der gemessenen Podcast-Episoden war sogar noch länger. Okay, nehmen wir an, dass Podcasting in der Regel ein Medium der Stunde, das heißt ein eher langes Medium ist. Dann ist es doch eigentlich verblüffend, dass Podcasts gerade jetzt Konjunktur haben. Jedenfalls ergibt sich für mich eine gewisse Spannung zu Gegenwartsdiagnosen, die unserer Zeit eine große Nervosität zuschreiben. Der Soziologe Hartmut Rosa, in der Corona-Krise ein gefragter Interviewpartner, attestiert der Spätmoderne, das ist noch unsere Gegenwart, einen ungehemmten Trend zur Beschleunigung. Die Zwangsbremsung, die wir gerade erleben oder erlebt haben, hat für Rosa auf der einen Seite wirtschaftliche Konsequenzen, wie er anschaulich im Gespräch mit Dieter Kassel von Deutschlandfunk Kultur erklärt.
Meine These war wirklich immer zu sagen, wenn du ein System, das auf Beschleunigung beruht, anhältst, dann fällst du nur um wie ein Fahrrad.
Auf der anderen Seite nagt die Zwangsbremsung aber auch an der Psyche. Das Virus unterlaufe das Streben der Menschen, ihre, Zitat Rosa, Weltreichweite zu vergrößern. Insofern sei es der Inbegriff einer monströsen Unverfügbarkeit. Das führt nach Rosa nun dazu, dass wir versuchen, dieses Defizit im Internet und in den sozialen Medien zu kompensieren. Zoom, Twitter, Instagram wirken somit als Brandbeschleuniger oder etwas vorsichtiger formuliert als Katalysatoren im Prozess der Entfremdung. Sie führen aber auch dazu, das zeigt eine von Microsoft in Auftrag gegebene Studie, dass die Konzentrationsfähigkeit von Internetnutzern abnimmt, von 12 auf 8 Sekunden am Stück seit Beginn der digitalen Revolution. 2015 publizierte die Times einen Artikel mit dem sprechenden Titel »You now have a shorter attention span than a goldfish«. Für mich stellt sich die Frage, wie das zusammenpasst. Die Popularität des Langmediums Podcast auf der einen Seite und die Zeitdiagnosen von schrumpfenden Aufmerksamkeitsspannen, Zeitmangel und Beschleunigung auf der anderen Seite. Das habe ich auch die TeilnehmerInnen der Podcast-Konferenz in Mainz gefragt. Hier ein Auszug ihrer Antworten, netterweise bereitgestellt von Richard Berry. Als erstes zu hören sind Lewis Tennant aus Auckland, Neuseeland und Anne Korfmacher von der Universität Köln.
I've got a short answer to that is that most other media is screen or video driven and podcasting you can multitask. So I listen when I'm cooking, I listen when I'm walking, I listen when I'm doing a bunch of things, and I can't think of many other popular media these days where you can do that. Can't do it with gaming, you can't really do it with film, can't really do it reading, you know, it's sort of, I think that's the ultimate sort of accompaniment to other activities.
But I feel at the same time we are witnessing this binge watching, binge listening culture, and I think if we can watch a new Netflix series on a whole weekend, why shouldn't we be listening to podcasts for the same duration? So I feel like.
Ja, warum eigentlich nicht? Aber sprechen wir da nicht von zwei ungleichen Dingen? Verlangt uns das Hören eines Podcasts oder die Netflix-Serie gleich viel ab, wie Gedichte zu lesen oder einen Spielfilm zu gucken? Tagungsorganisatorin Alan Urett von der Universität Leipzig merkte an, dass es unterschiedliche Arten gibt, aufmerksam zuzuhören.
When you think about the length and how, like, compared to quality television, right? There's just so much content on a podcast like Hello from the Magic Tavern, which is at least an hour every week. Every week, Christmas, everything. So there's just so much time that you're spending with the content. And
und jetzt alle LiteraturwissenschaftlerInnen aufgepasst.
People, like, if you're studying literature, you're teaching, we're trained in a way of thinking, this is what it means to pay attention to something. And it's this very close, kind of close reading, literally and not always, but like, it's this very close thing where you're kind of dissecting something and all of this stuff. And that might not be the only way to pay attention to something. You might be able to engage with something and care about something and not have to dissect it and listen to every bit. If you take a podcast like Sleep With Me, which is really long, but it's definitely, like, the point is to put you to sleep, right? Mm-hmm. The point is that it will be there for that time. And if you're awake or if you're asleep, it doesn't matter.
Ein Podcast, der dann zu seiner Bestimmung findet, wenn man ihn gerade nicht zu Ende hört. Irgendwie paradox, aber auch irgendwie nicht. Im Anschluss an Alan Urett und wie schon Dan Meisner verweist auch Richard Berry auf das Engagement von Podcast-HörerInnen, die enge Bindung an eine bestimmte Show und eine ausgeprägte Fankultur.
But is that about a bit like Netflix? You know, people will binge a series in a night. Mm-hmm. Is podcasting like that because people are coming to it, they're opting in, so the reason they're listening is they're already, it already has their attention, if you like, unlike television, which has to fight for it.
Yeah, it has their attention, but not necessarily in a way that means I need to listen to every single part of it. It's has your attention in that I want to engage with this cultural product in a way that, you know, that's, I find pleasurable.
And edifying.
Edifying, erbaulich. Wer da spricht, ist Laurie Backstead von der Ryerson University in Toronto. Sie bezieht sich auf einen Artikel im Online-Magazin Slate. Podcasts seien wie Zucker ohne Kariesrisiko, paraphrasiert sie den Autor Jonah Weiner.
It's candy that doesn't rot your teeth. It's binging without the bloat. It's something that you feel edified by. And I think there's definitely an attraction, maybe somewhere in the back of our minds, about podcasting in that sense. I feel like I've done something good for me by having engaged with a podcast, a long one, as opposed to flicking through Twitter or something.
Which is really interesting when you consider podcasts like My Dad Wrote a Porno, where you are also possibly binge listening to erotica being commented on humoristically by three friends. And then the question is this still ennobling? Do you still feel like you're learning something and this is kind of edifying? Or
Does that depend then on the content? And you are kind of talking about the more in-depth learning about something, maybe a history podcast that is quite long. Or does that also connect to the form or the medium itself?
Das, was Anne Korfmacher hier anspricht, ist ein verbreitetes Problem beim Reden über Podcasts. Die Verengung auf ein bestimmtes Format oder eine bestimmte Tradition, zum Beispiel das Zweiergespräch oder True Crime Podcast-Formate wie Serial. Oft schwingen dabei auch Wertungen mit. So oder so hat ein Podcast auszusehen, so und so sich anzuhören. Konferenzteilnehmer Lukas Herzog betonte auf meine Frage, warum Podcasts so populär seien, den Kontrast zum Formatradio und erkennt im Podcast-Aufschwung der letzten Jahre einen gegenläufigen Trend zum Phänomen der Beschleunigung.
We have always been told in journalism schools you have to do it shorter, 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 shorter. So we did it shorter, 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 shorter. So
Lukas Herzog ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am journalistischen Seminar der Universität Mainz.
Perhaps we are at least as journalists part of the problem in doing so, in doing this formatting even further. While on the other hand, as you said, other things just stayed in the same format pretty much. Feature film is still the same length or even longer. And a series is also still approximately the same length. So we didn't cut down there. And so I think the podcast in some way is a backlash that there is kind of a longing for these longer forms and kind of a deep dive into one issue. Because we, with this information overflow, we kind of get when we expose ourselves to news, for instance, we can't really get that background. And so the podcast, at least in the non-fictional podcast where kind of I come from, I'd say that's kind of a backlash to this faster information society, perhaps.
Da ist das wieder, das Argument der Tiefe. Hier allerdings mit einer interessanten Zuordnung, der von fiktional und faktual. In Dan Meiseners Diagramm reihen sich Podcasts der Kategorie Fiction und Science Fiction zwar unter der 30-Minuten-Marke ein, also nicht gerade das längste, was das Medium zu bieten hat, aber immer noch länger als Podcasts über Astronomie oder Podcasts für Kinder, die mit 10 bzw. 12 Minuten sehr kurz ausfallen. Lukas Herzogs These vom Information Overflow wird bestätigt von Laurie Beckstead.
I think there's an anxiety produced by all of the short, you know, the fire hose of information through social media and all of that. And I think podcasts are the antidote to that. People crave the depth and they do have the time to do it. In fact,
Laurie Beckstead verweist auf die 2019 veröffentlichte Studie The Podcast Consumer von Edison Research.
The question was, what are you doing while you're listening to podcasts? And the assumption has traditionally been that people are always doing something else, that they're commuting, they're exercising, they're cleaning, they're whatever it is they're doing. And there was a huge chunk of people who said, nothing, I'm just relaxing. Yeah. And so I think that's part of it. Yeah. It's getting away from the fire hose of everyday life and just going deep with one thing. And it feels luxurious to do that, I think.
Just like the slow cooking movement.
Podcast als Slow Food, als Luxus für die Ohren? Hört sich an, als müssten wir auch über Privilegien reden. Wer hat die Zeit, so lange am Stück zu hören? Zugespitzt formuliert, wer kann sich das Podcast-Hören leisten? So ganz aufgelöst hat sich der Widerspruch zwischen Gegenwartsdiagnostik und Medienbeschaffenheit, Zeitknappheit und Podcastlänge für mich noch immer nicht. Der seit 2014 andauernde Podcast-Boom, also seit dem bahnbrechenden Erfolg der ersten Staffel des Serial-Podcasts von Sarah König, dieser Podcast-Boom ist nicht nur erklärungsbedürftig, because podcasts had been around for a while, wie das John L. Sullivan schreibt in seiner Short History of a Long-Tail Medium, sondern auch, weil es im allgemeinen Stöhnen über zu wenig Zeit irgendwie unzeitgemäß erscheint, stundenlang Podcasts zu hören. Naja, vielleicht haben Sie ja eine Erklärung. Ich möchte Podcast also mit Richard Berry als ein distinktes Medium verstehen und nicht als Abkömmling des Radios. Trotzdem glaube ich, dass es hilfreich ist, sich zu vergegenwärtigen, wie das mit der Zeit eigentlich beim Radio ist, um zu verstehen, wie anders Podcasts ticken. Wer schon mal in einem Radiostudio war, weiß, wir haben es beim Radio mit einem Medium zu tun, das ganz eigenen Regeln folgt. Ohne die Uhr, die an Wänden und auf Monitoren fortwährend an die vergehende Zeit gemahnt, ohne Ramp-Counts und Countdowns geht beim Radio gar nichts. Das Rennen über Funkhausgänge wäre etwas, worin sich das rigide Zeitregiment beim Radio auch physisch manifestiert. Neben der Uhr, egal ob nun mechanisch oder digital, ist eine imaginäre Uhr fürs Radio, wie wir es kennen, unabdingbar. Die sogenannte Programm- oder auch Stundenuhr.
Eine Stundenuhr ist die grafisch in Form einer Uhr dargestellte Grundstruktur einer Programmstunde. Die Einteilung erfolgt im Minutentakt pro Stunde und ergänzend sogar im Sekundentakt, wenn eine sekundengenaue Strukturierung notwendig ist, wie bei einem Mantelprogramm für Lokalfunkprogramme.
Diese Definition stammt von Jürgen Heinrich, hier gesprochen von Christoph Winter. In eigenen Worten, die Stundenuhr ist die Visualisierung der Zeitstruktur eines auditiven Vorgangs, etwas, das sich im doppelten Sinne nicht sehen lässt, so wie Soundwaves etwas Unsichtbares sind, das erst im Schnittprogramm sichtbare Gestalt annimmt. Und dieses unsichtbare Ding ist nicht nur ein Little Tool of Timekeeping, das beschreibt, was wie lange im Radio läuft, sondern es wirkt wie ein Korsett, hat also prägende, normierende Wirkung. Jürgen Heinrich hat der Stundenuhr in seinem Handbuch Medienökonomie 4 Funktionen zugewiesen.
Die Rationalisierung der redaktionellen Arbeit, die Sicherung eines Mindeststandards an Programmqualität, die Unterstützung der Formatbildung, um das Programm als Marke für die Hörer erkennbar zu machen, eine Hilfestellung, damit sich der Hörer im Programm zurechtfindet.
Rationalisierung, Standardisierung, Formalisierung und Orientierung der HörerInnen. Ich erinnere mich noch gut, als ich ein Radioseminar mit dem Leiter der RBB-Programmdirektion Hermann Meyerhoff besucht habe. Aufgabe war, die Stundenuhr einer Nachmittagssendung aufzuzeichnen. Die Segmente, Werbung, Nachrichten, Musik, Jingles und Moderation ihrer Länge nach zu bestimmen. Das sieht von Sender zu Sender dann ziemlich unterschiedlich aus. Bei Privatsendern fallen die Nachrichten oft kürzer aus, bei öffentlich-rechtlichen gibt es wenige bis gar keine Werbeblöcke. Gemeinsam aber ist allen, dass selbst bei zweistündigen Shows die 60-Minuten-Einheit die Referenzgröße bleibt. Aus dieser Perspektive wäre auch das Radio ein Medium der Stunde. Umgekehrt liegt in der Abwesenheit der Stundenuhr vielleicht eine weitere Erklärung für die Popularität des Mediums Podcast. Weil Podcast-Shows noch weniger formalisiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit, überrascht zu werden, größer. Sie sind weniger vorhersehbar. Andererseits, und das wäre ein Gegenargument, gehen wir ja schon oft mit einer bestimmten Erwartung an einen Podcast, verhält es sich mit Podcasts womöglich so, wie mit Serien, ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg, wie das Hans-Otto Hügel ausgedrückt hat, die, Zitat, Wiederkehr des Bekannten? Roman Mars und Julia Barton haben im August 2013 der Stundenuhr oder auch Broadcast Clock, wie es im Englischen heißt, eine Episode ihres Podcasts 99% Invisible gewidmet. Eindrücklich beschreibt Host Julia Barton die Allmacht der Radiouhr.
The clock is your master for the 2 hours the show rolls out. Everything has to be ready. Segments can't run long by even a second, because most of the local stations are automated to cut off the national program where the clock says they can. These times are called posts. You have to hit the post. Nothing can go wrong.
In der Episode erinnert sich Roman Mars auch an jenen Moment, in dem er die Differenz von Radio und Podcasting internalisiert hat.
The first time I really internalized the difference between doing radio and doing podcasts was when people would tell me, that they wanted my stories to be longer.
Aus der Tatsache, dass Podcasts länger sein können, folgt für Mars aber nicht, dass sie auch länger werden sollten.
But podcasts have no constraints. You can be any length. The only constraint is the content. And people always tell me they wish this podcast was longer, but I think the show would suffer if it went on too long. And so maybe there's a need for a clock even if the clock isn't strictly required. Constraint, or maybe just restraint in this case, makes for better art.
Restraint makes for better art. Was ein großartiger Gedanke. Wobei auch der nicht neu ist. Als Germanist denkt man vielleicht an die Schlussverse von Goethes Sonett Natur und Kunst von 1800. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Als Komparatistin denkt man vielleicht an die Gruppe Oulipo, das steht für L'ouvrage de littérature potentielle, um Autoren wie Italo Calvino, Harry Matthews oder Oscar Pastior, die sich selbst contraint, also Regeln oder auch Beschränkungen auferlegt haben, um die Grenzen der Sprache auszuweiten, zu erweitern. Ein prominentes Beispiel wäre der Roman La Disparition von Georges Perec, der ganz ohne den Vokal E auskommt. Selbstbeschränkung und Autonomie, kein Widerspruch, wenn es um die Kunst geht. Den Gedanken, dass ein Podcast besser wird, je mehr man auf einen bestimmten Aspekt fokussiert, nimmt 99% Invisible Host Julia Barton auf, wenn sie mit Referenz auf Neil Conan, dem langjährigen Moderator der NPR-Talkshow Talk of the Nation, die Schwächen eines Podcasts anführt, der zu lang ist.
Neil Conan says artificial constraints make us better. And I know this as a person who edits audio stories. We lose perspective when we're inside the story, just trying to make sense of all our reporting. We can't tell what's important anymore. If we don't have any constraints, we can make boring and confusing stuff. The constraint doesn't have to be a time limit, but at least the clock forces us to have a perspective. It says stop right there and figure out what really matters.
Langeweile, Verwirrung, der Verlust an Perspektive, so wie bei Döschner und Drosten, schlägt ein quantitatives Kriterium, also Länge und Dauer, in ein qualitatives um. Die 99% Invisible Episode erschien 2013, kurz bevor oder am Anbeginn einer Periode, die Tiziano Bonini im Anschluss an Richard Berry als The Second Golden Age of Podcast bezeichnet hat. Seitdem hat sich viel verändert. Podcasts sind, wenn Sie mir eine Floskel erlauben, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel, Podcasterin avant la lettre, hat das Medium in ihrer Fernsehansprache zur Coronavirus-Pandemie erwähnt.
Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
Und das sind große Player auf den Markt getreten. Audible, Spotify, Stitcher, Luminary und Co. Es ist zu vermuten, dass sich Kommerzialisierung und Professionalisierung auch auf die Episodenlänge auswirkt, wofür es bereits erste Anzeichen gibt. Ein Jahr nach seiner ersten Erhebung hat Dan Meissner die Messung mit einem größeren Sample wiederholt. Mit dem Ergebnis, dass Podcast-Episoden tendenziell kürzer werden.
I don't have a great theory as to why that is. I would love to hear other people's theories about what's driving that down. You know, the optimist in me wants to think that people are getting better at editing. People are getting better at being more articulate. People are getting better at tightening their episodes up. I think a lot of it also has to do with the rise of more frequently published series. So, you know, over the past couple of years, we've really seen a lot of growth in the daily news space, right? With shows coming out very, very regularly that do tend to be shorter. We've also seen the rise of sort of smart speaker listening, things like flash briefings, and some of the sort of similar news updates that you can get on smart speakers. So the rise of daily news podcasts, along with the rise of smart speakers and short form content designed specifically for smart speakers, may be contributing to that average length decreasing over time.
Dan spekulierte, dass auch der Launch der App Anchor FM in 2016, die das Uploaden also merklich erleichtert, zum Kürzerwerden beigetragen hat. So sind Länge und Sound eines Podcasts immer auch durch die technologische Infrastruktur bestimmt, in der sie eingebettet sind oder über die sie bereitgestellt werden. Wo wir das geklärt haben, nun zum letzten Teil dieses Features. Der Frage, warum manche Podcasts länger sind als andere. Stimmt es, dass Inhalt, wie Roman Mars sagt, die einzige Beschränkung ist? Der Umfang also nur determiniert wird von dem, was gesagt wird? Sicher gibt es viele Beispiele, die das nahelegen. Der Podcast Auf den Tag genau von unserem Kollegen Fabian Goppelsröder wäre eines davon. Das Konzept? Eine Zeitungsmeldung aus der Zeit vor 100 Jahren, wie diese hier aus dem Vorwärts vom 10. April 1920.
Die meisten Kliniker sind der Meinung, dass die einzige Möglichkeit, den Fortschritt der Epidemie zu verhindern, in dem Schutz der Gesunden gegen Ansteckung durch die Kranken, insbesondere bei größeren Menschenansammlungen, besteht.
Die Länge der Zeitungsmeldung determiniert die Länge der Podcast-Folge. In diesem Fall 7 Minuten und 30 Sekunden inklusive Intro und Einführung. Von der Seite des Speichermediums her hätte die Folge beliebig lang sein können. Es gibt keine medientechnischen Beschränkungen, außer vielleicht die SD-Karte ist voll oder die App hat ein Upload-Limit. Wenn Podcast-Folgen potenziell unendlich lang sein könnten, ist die Frage nach der tatsächlichen oder realen Länge von Podcast-Folgen vielleicht gar nicht so wichtig.
Also die Frage, die man eigentlich stellen könnte, ist, warum enden Podcasts überhaupt? Ne? Also
das ist Maren Jäger. Sie ist Postdoktorandin im Graduiertenkolleg Kleine Formen und eine Spezialistin, wenn es um Fragen der Brevitas, also der rhetorischen Kürze, geht.
Das ist ja irgendwie auch die Verheißung, ja, die Verheißung des Internet, könnte man sagen. Ne? Also warum hört man überhaupt auf, wenn die Speichertechnik, die eigentlich immer früher als Begrenzung herhalten musste und vielleicht auch als Entschuldigung eigentlich alles Mögliche vertrüge, also ne, überhaupt alles zuließe.
Maren Jäger hat eine Terminologie vorgeschlagen, die helfen soll, die Bedingungen von Kürze zu unterscheiden. Sie geht dabei aus von verschiedenen Perspektiven. Der Perspektive der Produktion.
Ist, also der Produzent des Podcasts hat einfach nicht genug Zeit, nicht genug Ressourcen.
Der Rezeption.
Rezipientenbedingte Kürze, dass man versucht, einen Publikumswillen zu antizipieren und dem Rechnung zu tragen. Ja, also zu sagen, so jetzt, spätestens jetzt ist der Letzte irgendwie müde, schaltet ab, ist satt, hat genug.
Und schließlich die Perspektive des Formats. Als Beispiel für eine solche formatbedingte oder auch heteronome Kürze führte Maren Jäger, als wir sie im Sommer 2018 für diesen Podcast interviewt hatten, das Sonett an oder das japanische Haiku. Und sie nennt noch einen weiteren Abhängigkeitsfaktor.
Es kann aber auch eine heteronome Kürze vorliegen, wenn es äußere Beschränkungen gibt, Sendezeitbeschränkungen. Ja, nicht mehr als x Zeichen, nicht länger als y Minuten.
Da diese jedenfalls aus medientechnischen Gründen wegfallen, stellt sich die Frage, sind alle Podcasts autonom kurz, weil es keine heteronomen Sendezeitbeschränkungen gibt? Welche formatbedingten Begrenzungen haben sich in der Vergangenheit als besonders marktgängig erwiesen? Dass es kompliziert ist, lässt sich gut an einem Beispiel illustrieren, das die unbegrenzten Kapazitäten des Mediums programmatisch ausreizt und das Open End gewissermaßen zum Konzept erhoben hat. Der Alles Gesagt Podcast von Zeit Online.
Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast sagt, es sei nun alles gesagt.
Die längste Folge mit Systemsprenger und Zeit-Online-Kolumnist Rezo dauerte stattliche 8 Stunden. Die kürzeste mit Tagesthemensprecher Ulrich Wickert nur 12 Minuten.
Wichtig, der Podcast kann nur dann enden, wenn Sie ein Schlusswort sagen, das Sie selbst vorher festlegen. Gern. Also irgendein Wort, das Sie jetzt vielleicht idealerweise nicht die ganze Zeit erwähnen würden, wie und oder so. Fällt Ihnen irgendein Wort ein, wo wir dann sofort, wenn Sie das sagen, bricht der Podcast ab.
Mein Codewort ist Giovanni.
Finde ich sehr gut.
Okay, da werden wir jetzt auch nicht zwingend drauf kommen in nächster Zeit. Gut, sehr gut.
Und keine 10 Minuten später.
Und 92 haben Sie dann übernommen.
In 92 habe ich dann übernommen und dann werden ja die Berichte gemacht von vielen verschiedenen Leuten. Also die aktuellen wurden dann von ARD aktuell gemacht. Ja. Und da habe ich übrigens, weil er auch einen Bericht gemacht hat, Giovanni.
Unvermittelt bricht die Episode ab. Ein Fall von autonomer, also selbstgewählter Kürze? Das habe ich auch Maren Jäger gefragt, nachdem ich ihr diesen Ausschnitt vorgespielt hatte. Unvorbereitet, muss ich fairerweise sagen. Maren war zum Extemporieren gezwungen. Und ich mir meiner Sache ziemlich sicher. Vielleicht zu sicher.
Also es wird zumindest, also in meiner Kategorialität, irgendwie der Eindruck von einer autonomen Kürze oder Verkürzung oder Restraint irgendwie hergestellt, in dem scheinbar autonomisiert wird, indem dem Gast anheimgestellt wird, das Gespräch zu beenden. Ja, also das ist zumindest ja schon mal irgendwie der Move an der Geschichte, oder? Auch die Besonderheit. Und in der Zeit ist es dann halt irgendwie nach 12 Minuten, Rezo hat irgendwie mehr zu sagen, beziehungsweise vielleicht verhandelt er auch einen Gegenstand, der irgendwie komplexer ist.
Ja, nur Wickert sagt das unabsichtlich.
Was?
Die hätten noch 5 Stunden weiter erzählen sollen. Nur Wickert hat nicht mehr auf dem Schirm, dass Giovanni sein Codewort ist.
Also das, nein, das klingt meiner Meinung nach wie eine bewusste Wolte, oder? So wie er das so reinzieht und dann habe ich da den Giovanni, also dass er das schon den irgendwie so hinlegt und sagt, so jetzt reicht's mal, oder?
Nee.
Glaubst du, gibt es diesen Giovanni denn wirklich?
Giovanni Di Lorenzo.
Also Giovanni Di Lorenzo, um den geht es ja tatsächlich.
Ja. Also ich bin jetzt erstmal felsenfest davon ausgegangen, dass das nicht gewollt war.
Ja. Okay.
Also die Frage wäre natürlich jetzt, ob das mit der autonomen Kürze noch hinhaut.
Das ist die Frage, wie autonom das Hirn und die Sprechmaschinen von Herrn Wickert dann irgendwie sind, ob irgendwas in ihm wollte, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Ansonsten wäre es natürlich wirklich basierend auf dem Lapsus, fällt dann eben die Guillotine.
Das ist dann irgendwie
nur Pech gehabt, selbst verschuldet, aber in dem Moment ist die Sache vorbei. Ja? Das ist raffiniert. Und er hat sich die Falle dann, wenn man es als Falle betrachten will und nicht als Erlösung, selber ausgelegt, die er dann mit reintritt. Schade. Ja? Ja. Vor allem haben die wahrscheinlich lange gebraucht, ihn als Gesprächspartner zu kriegen.
Ja, davon gehe ich aus.
War der Abbruch vielleicht doch kein Zufall? Von Ulrich Wickert geplant? Der Streich eines Fernsehroutiniers, dessen innere Uhr auf die Länge von Nachrichtenformaten geeicht ist? Dem Alfred Polgers Bonmot in den Ohren klingt, ich bemühe mich, konsequent aus 100 Zeilen 10 zu machen? Egal wie, die Enttäuschung bei Fans und Produzenten von Alles Gesagt schien so groß, dass sie das Gespräch mit Wickert 2 Monate später, im Mai 2019, neu aufgezeichnet haben. Bei der langen Nacht der Zeit im Audimax der Universität Hamburg, also vor Publikum. Diesmal dauerte das Gespräch 4 Stunden und 47 Minuten, auch weil das Codewort besser gewählt war.
Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt verreisen. Warum zucken Sie so?
Ich weiß, was Sie jetzt sagen werden.
Wir haben noch nicht all den ganzen Käse gegessen.
Den essen wir jetzt, nachdem wir in Popocatépetl.
Man achte auf den Versuch Christoph Ahmens, das sich anbahnende Timeout Wickerts mit dem Hinweis abzuwenden oder wenigstens noch etwas hinauszuzögern, es wäre noch Käse da. Im Umkehrschluss würde das heißen, der Podcast ist erst dann zu Ende, wenn nicht nur alles gesagt, sondern auch alles aufgegessen ist. Die Aufnahme von Nahrung, in diesem Fall Flüssignahrung, ist auch beim nächsten Fallbeispiel ein längedeterminierender Faktor. Auch hier zeigt sich, beim Podcasten ist viel Heteronomie im Spiel.
Über 7 Brücken musst du gehen. Dachte ich, singst du?
Ich wollte Überraschung sagen.
Also.
Herrengedeck, der Podcast.
Herrengedeck, der Podcast der beiden Berliner Radiomoderatorinnen Laura Larsson und Ariana Barbori, ist der Inbegriff dessen, was Dan Meisner in unserem Interview aus Verlegenheit als Ramblecast bezeichnet hat. Hierzulande würde man mit einer nicht weniger unscharfen Gattungsbezeichnung von Laber-Podcast sprechen. Ramble oder auch Chumcasts sind übrigens keine deutsche Erfindung, auch wenn man diesen Eindruck beim Blick auf die Podcast-Charts bekommen könnte. Podcast-Experte Sandro Schröder hat es mal auf den Punkt gebracht. In Deutschland werde Podcasting oft als Format missverstanden und eben nicht als Medium. Laura Larsson und Ariana Barbori waren schon seit gut einem Jahr auf Sendung, bis sie ihre Fans im Dezember 2017 mit einer azyklischen Reihe überraschten. Herrengedeck der Kurze sei so etwas wie der Brückentag unter den Podcasts.
So, wir haben ja in der letzten Folge vor einer Woche, das ist ganz komisch zu sagen, normalerweise sagen wir mal vor 2 Wochen, vor einer Woche.
So komisch, super strange.
So, it's Stranger Things. Ich kann schon gar nicht aussprechen, it's Stranger Things.
Ich liebe Stranger Things.
Wir haben ja in der letzten Woche erzählt, dass wir eine kleine Überraschung vorhaben, die ist eine dauerhafte Überraschung, ist eine permanent surprise, dass wir jetzt, weil wir so oft Nachrichten bekommen haben, dass ihr euch jede Woche eine Folge von uns wünscht. Sorry, we're so busy in life. We don't can afford that. Das, wir können nicht jede Woche 15 Stunden herrengedeckter Podcast als Folge machen. Aber
10 Stunden.
So, das schaffen wir. Und deswegen gibt es jetzt zwischen zwei langen Folgen herrengedeckt, immer herrengedeckt der kurze. Das heißt, ihr kriegt wenigstens am Samstag eine kleine, klitzekleine Folge.
Ich finde das irgendwie ganz sweet. Und so ein kleines Power-Workout.
Wirklich. Ne? Das ist so ein Quick, so auf YouTube, so ein 10-Minuten-Video.
Genau, so ein kleiner Quickie. So. Und wir trinken natürlich, wie der Name das schon verrät, wir trinken kurzen.
Weil wir schaffen es jetzt nicht, ein ganzes Herrengedeck zu trinken. Nee, das schaffen wir nicht. Aber ihr kriegt eine kurze Folge und einen kurzen.
Den trinken wir aus einem Plastik-Kurzen.
Ja, ich erkläre dir auch gleich, was es ist. Also erstmal.
Es hat jetzt überhaupt nicht geklungen.
Naja, ich erkläre auch gleich, warum. Hm. Und drunter? Gar nicht mal so lecker.
Nee.
Wenn wir uns von dem familiären Ton nicht irritieren lassen, dann steckt viel drin in dieser Passage aus herrengedeckter Kurze. Der Hinweis auf ökonomische Zwänge, dem Medienschaffende unterworfen sind. Zwar ist der Produktionsaufwand und die Kosten einer halbstündigen Podcast-Episode im Schnitt geringer als die Produktion eines Radiobeitrags des gleichen Umfangs, also es ist kein Hörfunkstudio notwendig, man kann die Folge bei sich zu Hause im Wohnzimmer aufnehmen, wie das Ariana Barbori und Laura Larsson auch tun, aber es ist eben auch nicht umsonst und irgendwovon müssen die Podcasterinnen ja auch leben. We're so busy in life, we can't afford that, darauf verweist dieser englische Kommentar. Der Ausschnitt offenbart zweitens ein klares Bewusstsein für die spezifische Zeitökonomie des Podcast-Mediums. Wir können nicht jede Woche 15 Stunden Herrengedeck aufnehmen, aber 10 Stunden. Damit ist auch die Neigung des Mediums angesprochen, zu expandieren. Vielleicht ist es aber auch ein Fingerzeig, dass es nicht alles in die Episode geschafft hat, was aufgenommen wurde. Schließlich betont die Referenz zu Fitnessstudios und die sexuelle Metaphorik die qualitative Kürze ihres alternativen Formats, verstanden nicht als Mangel, sondern als Intensität, Dichte im besten Sinne des Wortes. Ein anderes Beispiel aus Deutschland, das nur ganz schnell, ist Holger Kleins Podcast für die Helmholtz-Gemeinschaft, Der Resonator. Seit dem Beginn im Frühjahr 2013 gibt es den Resonator sowohl in der Langfassung als auch in einer Kurzfassung. Als ich Holger Klein via Twitter gefragt habe, warum sie sich für eine Kurzfassung entschieden hatten, war seine Antwort, ich lese vor, als eine Art Teaser, damit Neuhörer nicht direkt von der Länge der Hauptsendung abgeschreckt werden. Beide Beispiele zeigen, dass es beim Podcasten viele Beschränkungen gibt, die jetzt nicht unbedingt zum technologischen A priori des Mediums gehören. Die Herrengedeck-Hosts argumentierten mit ihren eigenen limitierten Zeitressourcen bzw. der Zeit, die es braucht, um einen kurzen, also einen Schnaps zu trinken, im Gegensatz zu einem Herrengedeck aus Molle und Korn. Holger Kleins Resonator-Team hatte die Hörgewohnheiten der HörerInnen im Kopf, als sie sich entschieden haben, immer auch kürzere Versionen ihrer Episoden anzubieten. Die Frage, ob Podcasts ein Medium der Stunde sind, hängt, das hoffe ich irgendwie gezeigt zu haben, von verschiedenen Faktoren ab. Aus welcher Perspektive man fragt zum Beispiel und womit man es vergleicht. Verglichen mit Beiträgen im konventionellen Formatradio kann Podcasting tatsächlich als Medium der Longue Durée erscheinen. Das ist auch der Effekt einer Abwesenheit. Es fehlt ein strukturierendes, normierendes Tool wie die Stundenuhr, die den Sound des Radios von heute prägt. Positiv formuliert könnte man das auch als Autonomie beschreiben. Fehlende Reglementierungen als Stimulus von Kreativität. Statt eines längenmäßigen Anything Goes auferlegen sich viele Podcast-ProduzentInnen eigene Beschränkungen, setzen sich Grenzen, die sie selbst gewählt haben. Seit einiger Zeit ist eine Expansion und Diversifizierung der Podcast-Landschaft zu erkennen, die auch zu kürzeren Episoden führt. Ob sich dieser Trend fortsetzen wird und welche Faktoren dahinter stecken, wäre zu beobachten. Die nötigen Daten dazu können wir von Dan Meisner erwarten. Getting longer or shorter? Maybe I'll think about a way to do that for my next version of this analysis, which should be coming later this year.
So it's going to be a yearly update.
I hope so. I did the first one in late 2018 and then again in late 2019. So, you know, if I do it three times, it'll become a tradition.
Nice.
Maren Jäger, bei der ich mich für die Beschreibungsterminologie bedient habe, beschäftigt sich im Kleine Formen Graduiertenkolleg mit Kürze in der Rhetorik und volkssprachlichen Poetiken, also theoretischen Anleitungen, wie man wirksam schreibt und spricht. Sie redet zwar von Texten, aber man kann das, was sie über den Nutzen und Vorteil der Brevitas sagt, genauso gut auf das gesprochene Wort übertragen.
Was verspricht sozusagen die Beschränkung für Podcastende oder überhaupt Medienschaffende?
Naja, ich meine, die Rhetorik war schon immer eine Kunst, Texte besonders wirksam zu machen. Ne? Also es gab irgendwie diese drei Officia Oratoris, also Leute zu unterhalten, zu bewegen und zu belehren. Also es geht einfach um die Wirksamkeit von Texten durch bestimmte Mittel. Und naja, je kürzer diese Texte sind, je mehr Mittel auf möglichst geringem Raum in möglichst geringer Zeit verwendet werden, desto mehr kann tatsächlich mit dem Hörer was gemacht werden. Das ist das, was die Rhetorik einfach so zeitlos macht, aus der Produzentenperspektive.
Und was ist mit der Seite der Rezipienten, der HörerInnen? Die blieb in diesem Feature weitgehend unausgeleuchtet, wäre aber trotzdem eine Untersuchung wert. Denn im Gegensatz zum Linearprogramm des Radios, das oftmals als Nebenbei-Medium bezeichnet wird, sind HörerInnen von Podcasts ja viel autonomer im Umgang mit der Zeit.
Du kannst selbst entscheiden, nicht nur wann du etwas hörst, sondern du kannst auch beliebig segmentieren. Also ich höre jetzt den ersten Teil am Abend oder morgen auf der Fahrt mit der S-Bahn an die Uni, dann höre ich dann Teil 2 und wenn ich was noch nicht kapiert habe oder nicht genau zugehört habe oder weil ich was nochmal hören will, weil ich es so schön fand, dann höre ich es halt nochmal. Ne?
Dieses Schalten mit Kürze, Länge, Segmentierung und Sequenzierung bleibe, so Maren Jäger, komplett den Hörern überlassen. Am Ende seines Essays On the Emergence of Media Identities in Podcast regt Richard Berry die Gründung einer Disziplin an, der Podcast Studies. Recht gibt ihm unter anderem die Fülle an Publikationen, die die Hamburger Medienwissenschaftlerin Nele Heise in einem öffentlichen Dokument sammelt. Den Link dazu finden Sie auf unserer Website. Podcast Studies. Eine solche Disziplin hätte in Rekurs auf Narratologie, Rhetorik, Film, Theater, Comic und Media Studies Kategorien zu entwickeln, die geeignet wären, um die spezifische mediale Eigenzeit von Podcasts zu erfassen und das Verhältnis der verschiedenen Ebenen der Zeitlichkeit zueinander zu bestimmen. Die Dauer oder Länge der Einzelepisoden und die Zeit, die HörerInnen tatsächlich damit verbringen. Die objektiv messbare und die subjektiv wahrgenommene Zeit. Die Frequenz, in der publiziert wird, der Rhythmus, die Serialität. Bei Podcasts, die Geschichten erzählen, auch die Erzählzeit und die erzählte Zeit. Die Abstände von Aufnahmezeit, Zeitpunkt der Aufnahme und Veröffentlichungstermin, vielleicht auch die aufgenommene und die tatsächlich gesendete Zeit. Die rohe, ungeschnittene und die edierte, die ungesendete und die gelöschte Zeit. Das alles sind Fragen, die bei der Analyse von Zeitverhältnissen in Podcasts Berücksichtigung finden könnten. Ganz analog zu den vorhin genannten etablierten Disziplinen und doch ganz anders, neu, spezifisch auf das Medium Podcast zugeschnitten. Kehren wir noch einmal zurück zu Christian Drosten und seinem Virologen-Podcast. Kurz vor Ostern kündigt der NDR-Journalistin Corinna Hennig an, dass sie den Publikationsrhythmus ihrer Interviews verändern.
Von der kommenden Woche an werden wir uns nicht mehr jeden Tag, sondern jeden zweiten Tag melden. Christian Drosten ist ja eigentlich Forscher. Er braucht Zeit für seine Arbeit am Institut für Virologie und auch für die Vorbereitung auf diesen Podcast.
Die größeren Intervalle, hier begründet mit Drostens begrenztem Zeithaushalt und einem erhöhten Bedarf an Vorbereitungszeit. In der Darstellung Hennigs ist das auch ein Ausweis von Wissenschaftlichkeit. So wird Tiefe auch performt. Jene Qualität also, die von Drosten und anderen in Abgrenzung zu den alten Medien Radio und Fernsehen gerade als Kriterium von Podcasts identifiziert wurde. Sie ist das Ergebnis einer Zuschreibungspraxis. Ein Anspruch, den man an sich selbst stellt und nicht unbedingt immer gerecht wird. Hoffentlich gilt das nicht für diesen Podcast, aber auch wenn nicht alle Fragen beantwortet wurden, möchte ich Sie noch einmal herzlich dazu einladen, mit uns zu diskutieren. Wie gesagt, per Sprachnachricht an unsere E-Mail mikroform-podcast.idl@hu-berlin.de oder auf Twitter. Sie finden uns dort unter dem Handle mikroform-pod. Wir melden uns wieder mit neuen Folgen aus dem digitalen Sommersemester, das, ich zitiere einen Medizinstudenten, den ich für das Berliner Campus Radio Couch FM interviewt habe, mit Sicherheit ein ganz anderes Semester werden wird, als wir es bisher gewohnt waren. Sie hörten die Podcast-Fassung des Vortrags Transcending the Radio Hour – The Different Temporalities of Podcasting, gehalten von mir, Florenz Gilli, im Oktober 2019 auf der Podcasting Poetics Conference an der Universität Mainz. An dieser Stelle sei Alan Urid und Patrick Gill für Organisation und Einladung zur Tagung herzlich gedankt. Dank geht außerdem Special Thanks to Dan Meisner, Laurie Beckstedt, Richard Berry, Anne Korfmacher, Lukas Herzog, Louis Tennant, Werner Eckert, das Team von 99% Invisible, Jochen Wegner, Sophie Solberger, Maren Jäger, Chris Hoff und Sam Harnett von The World According to Sound, Helene Niepel von Deutschlandradio, Jana Wuttke, Sandro Schröder und Dieter Kassel von Deutschlandfunk Kultur, Hartmut Rosa, Regina König von NDR Info, Laura Larsson und Ariana Barbori, David Dunham und last but not least Emilia Kurejova-Trovanova von Music Radio Creative. Musik, wie schon so oft, von Blue Dot Sessions, der Track in mehreren Varianten These Times, findet überall Verwendung, nur an einer Stelle nicht dem Exkurs über die Stundenuhr. Dort ist es der Track mit dem Titel Aruru, ebenfalls von Blue Dot Sessions. Text, Produktion und Schnitt Florenz Gilli, Redaktion Steffen Bodenmiller, Mari Czarnikow und Christoph Winter. Vielen Dank für hilfreiches und aufmerksames Feedback. Die Jingle unseres Podcasts, genauso wie dieses Musikbett, kommen von Michael Höltke. Unsere Station Voice ist Katrin Bonhoff. Alle Quellennachweise sowie eine Sammlung mit weiterführenden Links finden Sie auf unserer Website www.kleine-formen.de/mikroform-podcast.
Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.
Sind Podcasts das Medium der Stunde? Das ist die Frage dieser Episode unseres kleinen Messages Podcasts.